Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Gegen den Strom Podcasts. Heute mal wieder in einer ganz besonderen Aufnahmesituation. Die Tage seit dem Bochum-Spiel waren bei uns beiden terminlich recht vollgestopft und jetzt treffen wir uns heute mal zum Außentermin. Jagel, mi buen amigo. Wo sind wir denn? Wo befinden wir uns?
Ja, Ciao Party. Wir haben heute ein sehr exklusives Setting für euch. Wir nehmen nämlich gerade am Gästeparkplatz in Mainz für euch auf. Genauer gesagt sitzen wir gerade noch im Bus und haben noch ein bisschen Zeit zum Anpfiff. Was wir nicht hatten, waren freie Termine seit Bochum. Ja, genau. Und deswegen, die enge Taktung hat es leider auch dafür gesorgt, dass wir mit euch über Mainz dann erst zum Augsburg-Heimspiel reden. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das Ganze.
Genau, ja. Ungewöhnliches Setting und leider auch ansonsten ungewöhnliche Umstände für unseren Podcast, da wir uns seit der letzten Aufnahme von einem Mitglied unserer Gruppe verabschieden mussten.
Ja, ich glaube, jeder hat es mitbekommen. Leider ist Sonja Anfang des Monats hat den harten Kampf gegen ihre Krankheit verloren. Jeder, der Sonja kannte, sie war für viele wie eine Mama, war immer bestens gelaunt und der FC Bayern war halt ihr ganzes Leben. Und seit Jahren war sie eigentlich ja immer und überall mit uns unterwegs, hatte für jeden immer offenes Ohr und ja, jetzt reißt schon auch ein Loch in unsere Mitte. Und ja, wir möchten auch hier nochmal ihrer ganzen Familie viel Kraft wünschen in dieser schweren Zeit und wir hoffen, du hast deinen Platz im Himmel der Ultras gefunden. Mach's gut, Sonja.
Sonja, mach's gut. Wir haben uns von dir ja von Sonja im Rahmen des Stuttgart-Spiels verabschiedet. Wollen dann auch hier die Gelegenheit nochmal kurz nutzen, quasi ein Dankeschön an die Stuttgarter Fanszene zu richten, die nicht nur auch für ein paar Minuten quasi ihre Gesänge unterbrochen haben, sondern auch ein Spruchband gezeigt und ihren Ehre allen verstorbenen Ultras-Schwenker geweht, wehen haben lassen. Und ich finde, es war eine sehr aussagekräftige Geste, die halt zeigt, dass unsere beiden Kurven auch einen gewissen Wertekanon teilen, dass wir uns so nicht grün sind und uns vorher rauf und runter beleidigt haben. Aber man merkt halt, also meiner Meinung nach, dass halt ein Grundpfeiler von Ultras oder vielleicht auch von Fansein allgemein sein muss, dass es eben auch Dinge gibt, die wichtiger und größer sind als Fußballrivalitäten. Und das Leben bzw. auch das Ausscheiden von Menschen aus dem Leben ist ganz sicher eines davon, gibt sicher noch ein paar andere, meiner Meinung nach, aber das ist definitiv einer. Und in dem Zusammenhang kann man vielleicht auch noch sagen, dass uns auch noch andere Kurven kondoliert haben per Spruchband oder auch auf anderen Wegen. Und wir werden uns da sicher auch nochmal offiziell als Gruppe melden, aber trotzdem auch dorthin hier schon mal ein Dankeschön. Es ist dann doch immer irgendwie so ein kleiner Trost, wenn man sieht, dass da auch andernorts ja wahrgenommen wird, dass vielleicht niemand aus dem jeweils eigenen Verein geht, aber doch ein Mensch aus einer durch ja Werte, Ideale und auch einfach ähnlichen Erlebnissen verbundenen Welt ja geht, gerissen wird. Und genau da wollten wir jetzt auch einfach nochmal Dankeschön sagen.
Genau, ja, danke.
Und ja gut, dann fangen wir natürlich trotzdem auch mit dem Stuttgart-Spiel an. Wobei, für mich gab es vorher schon einen großen Aufreger. Kannst du dir vorstellen, was mein Aufreger des Spieltags war?
Ich kann es mir schon vorstellen. Das war wahrscheinlich die Sicherheitskonferenz.
Ganz genau. Also ich weiß nicht, viele Leute hören auf dem Weg in die Arbeit zum Beispiel Podcast. Ich habe Freitag früh auf dem Weg in die Arbeit B5 aktuell gehört. Und genau vorm VfB-Spiel hat ja unser Innenminister, der Herr Joachim Herrmann, zusammen mit anderen so Innenministern zu einem Gipfel zum Thema Gewalt im Fußball geladen. Und dann höre ich morgens so Radio und dann spricht die Moderatorin plötzlich vom Zagreb-Spiel. Und ich wusste schon gar nicht mehr, was die eigentlich will. Das war ja schon ein paar Wochen her. Und dass die Leute da kein schönes Stadionerlebnis hatten, weil es Pyro und Gewalt gab. Und da habe ich mich dann so ein bisschen zurückerinnert, wie so am Ende, weißt du das auch noch, wie das ganze Stadion stand, geklatscht hat, gesungen hat.
Nur noch 10.
Genau, nur noch also auf dieses 10. Tor. Und naja, das hat mir jetzt nicht so den Eindruck gemacht, als hätten die kein schönes Stadionerlebnis gehabt, die meisten Leute. Und wir haben hier ja auch kurz drüber redet, ja, gab mit ein paar Zagreb-Fans Ärger, weil die halt sich im falschen Block aufgehalten haben und dann halt gegangen wurden. Aber bei der Polizei ging dahingehend auch keine Anzeige ein. Also so katastrophal kann da der Umgang dann auch nicht gewesen sein. Und dann geht es plötzlich weiter und ich weiß jetzt nicht mehr, ob es ein Zitat war oder ob es in dem Beitrag von quasi dem Reporter oder der Reporterin erwähnt wird, dass auch Familien mit Kindern die Spiele besuchen können müssen. Jackel, jetzt frage ich dich, kennst du Kinder, die zum Fußball mitgehen und kennst du Familien, die Fußballspiele besuchen?
Tatsächlich, ja. Jahr.
Echt?
Ja.
Es ist ja Wahnsinn, weil ich kenne auch welche. Und vielleicht ist das ja auch nur komplett anekdotische Evidenz. Und wenn wir das sagen, klingt das natürlich polemisch, aber mal ernsthaft. Also man braucht sich ja nur mal bei den Spielen umschauen. Der einzige Ort, wo vielleicht wenige Familien mit Kindern sind, ja, das sind vielleicht die VIP-Logen und noch die Presseplätze. Und wobei man auch sagen muss, die meisten Journalisten hatten ja noch eine vernünftige und realistische Sicht auf die Sache und haben die Politik dafür ihre Äußerungen rund um den Freitag auch kritisiert oder zumindest mal die ein bisschen hinterfragt. Und ich glaube, die einzigen Leute, die Angst haben, ihre Kinder mit ins Stadion zu nehmen, das sind vielleicht Leute, die ja auf das Gelaber von irgendwelchen Innenministern und Polizeilobbyisten ja reinfallen, muss man eigentlich sagen. Weil, also, das sind ja Leute, die wider besseren Wissens das mehr vom gefährlichen Fußballfan erzählen, weil es gibt ja durchaus polizeiliche Statistiken, die belegen, das ist jetzt oft zitiert, aber halt richtig, dass der Besuch eines Bundesligaspiels sicherer ist als ein Besuch auf der Wiesn. Und naja, wenn man dann weiter zuhört oder weiter zugehört hat, dann merkt man vielleicht auch so, hey ja, dass sie sich mit der Gewaltsache argumentativ vielleicht auch gar nicht so leicht tun. Und welchen Joker ziehen sie dann?
Da gibt es wahrscheinlich was, das wäre Pyrotechnik, oder? Und sehr klar, weil jeder, also klar, Pyrotechnik wird immer kritisiert und jeder von uns und jeder ist auch so weit, das zu checken, dass das Ganze nicht ungefährlich ist. Aber wenn man mal überlegt, wie viele Pyro-Shows, vor allem jetzt in der Zeit nach Corona, vom Fernsehen durchgeführt wurden, ohne Verletzungen oder dass jemand ansatzweise gefährdet wurde, das ist ja, also wo kommt das her? Und natürlich, was das Risiko erhöht, ist vor allem auch der Verfolgungsdruck, der genau durch sowas geschaffen wird, der auf einen lastet und das macht es natürlich deutlich schwieriger, sowas sicher durchzuführen. Und wenn wir ehrlich sind, funkeln ja aber jeden die Augen, wenn irgendwo eine Fackel angeht.
Da gehen die Handys an.
Ja.
Und der Fan macht ja viel von der Faszination Fußball aus. Ja. Viele Leute gehen auch wegen den anderen Fans, sage ich mal, ins Stadion. Und in solchen Runden, wie jetzt hier bei dem Innenminister DFB-DFL-Treffen, da ist der Fan immer nur Risikofaktor. Und also welchen Beitrag die Freiheiten, die wir uns als Fans im Übrigen oft selber erkämpft haben, selber geschaffen haben, was die für einen Beitrag für die Faszination Bundesliga leisten, im Übrigen auch für die Vermarktung der Bundesliga. Deshalb waren die Vereine vielleicht zumindest noch ein bisschen der Politik konträr. Das wird halt da komplett unter den Tisch fallen lassen. Ja, vielleicht wird es sogar noch als Privileg verunglimpft, dass wir irgendwie Stehplätze haben oder ähnliche Sachen. War jetzt in dem Fall nicht der Fall. Aber grundsätzlich, was wir Fans uns selber geschaffen haben, stellen die halt entweder als kriminelle Räume dar oder als was, das uns irgendwie geschenkt worden wäre und man uns wieder wegnehmen müsste. Und also wenn vor dem Hintergrund jemand so das Schreckgespenst Fußballfans an die Wand malt, ja, dann von Kollektivstrafen redet, von Punktabzügen, Schnellgerichte, also quasi ein eigenes Justizverfahren nur für Fußballfans schaffen will, also auch mit wesentlich schlechteren Möglichkeiten, dich zu verteidigen, ja, kannst du ja keinen Verteidiger vorbereiten oder was, und da muss ich mir ja schon fragen, was ist denn dieses Interesse dieser Person, ja, also will man sich als jemand präsentieren, der immer die harte Hand walten lässt, ja, vielleicht auch, weil jetzt irgendwie die rechtspopulistischen Parteien gerade ein bisschen Aufwind haben, hasst die Person vielleicht einfach Fußballfans, weil man muss ja ganz klar sagen, mit solchen Aussagen und Forderungen, da werden wir Fans ja kriminalisiert und man stellt uns so kollektiv ins Abseits.
Vollkommen.
Ja, also die wollen an unsere Freiheitsrechte ran, die wollen eigene Gesetze mit härteren Strafen für uns schaffen. Puh, also.
Ja, voll. Und genau somit macht es sich ja auch uns zu Feind. Und ganz ehrlich, er muss halt wissen, vor allem so ein Innenminister, ob er sich so eine ganz, so doch sehr große Personengruppe, die in erster Linie nur ins Stadion geht, eine schöne Zeit haben will und für den Verein einfach alles geben will, zum Fight haben möchte. Vor allem, wo es ja durchaus wirklich Probleme gibt mit der inneren Sicherheit, zum Beispiel Terrorismus oder Spionage jetzt in jüngster Zeit.
Also die zeichnen ein Bild von sich, die kann ich nur als mein Feind wahrnehmen.
Voll,
ne? Also die wollen in unser Leben extrem eingreifen.
Ja.
Und für mich ist dann auch dieses ganze Getue noch verwirrender, wenn der Hermann nach dem Gipfel sich selbst hinstellt und sagt, der Fußball hat insgesamt kein Gewaltproblem. Und damit es hinterher nicht heißt, die Innenminister hätten sich mit DFB und DFL nur so zum schönen Mittagessen getroffen, weil das Mittagessen war wahrscheinlich nicht billig. Ja, da muss man ja schon auch noch ein bisschen was beschließen. Und naja, da muss ich jetzt schon ehrlich sein, na gut, das, was sie beschlossen haben, also gut klang das wirklich nicht. Ich habe mir dann Sonntagabend zum Einschlafen mehr oder weniger in der Mediathek extra nochmal die Abschlusspressekonferenz zu dem Gipfel, ja, wie sagt man, zu Gemüte geführt. Und von dieser zentralen Stadionverbotskommission, da hat ja sicher jeder und jede gehört. Und Bisher war es eben so, dass die Vereine Stadionverbote ausgesprochen haben. Zukünftig soll das eben eine Kommission zentral für ganz Deutschland machen und somit ja eine Art Einheitlichkeit schaffen, sagen die. Dass schon einheitliche Stadionverbotsrichtlinien vom DFB gibt, naja gut, das wissen die Innenminister vielleicht auch nicht, oder ist ihnen halt egal. Und naja, Grundlage davon, dass die jetzt kommt, ist ja auch, dass sich die Innenminister daran stören, dass ein Ermittlungsverfahren nicht mehr automatisch zu einem Stadionverbot führt. Jetzt frage ich dich mal eine persönliche Frage. Kannst du dich an dein letztes Ermittlungsverfahren erinnern? Weil ich glaube, in unserem Fall war es das Gleiche.
Na, ganz klar. Und zwar, das war Bremen, auswärts damals, im Mai 2023. Und also allein schon das war so fernab von Gut und Böse. Es wurde auf die Schnelle eine ganze Polizeistadt errichtet, mit mobilen Flutlichtanlagen etc. Und jede Person in unseren Bussen wurde kontrolliert, durchsucht, fotografiert. 5 Stunden, glaube ich, standen wir da irgendwo vor Bremen rum, auf so einem Parkplatz. Und das Ganze war ja nur wegen einer Pyroshow. Und das Ende vom Lied war, es war alles rechtswidrig. Die ganze Maßnahme, alles, was mit uns passiert ist, war rechtswidrig. Und wir haben alle unsere Einstellungen erhalten.
Genau, aber erstmal waren Ermittlungsverfahren eröffnet.
Ja, ja, ja.
Genau. Und die Erfahrung haben halt auch viele Vereine gemacht, die sich ja schon lange mit Stadionverboten beschäftigen. Und die Polizei leitet halt viele Verfahren ein. Ja, weil sie das vielleicht müssen oder weil sie das gerne machen. Ja. Das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Und viele von den Verfahren werden auch wieder eingestellt. Und dann kommen die Leute und sagen, hey, ihr habt mir ja vollkommen zu Unrecht Stadionverbot gegeben. Und das glaube ich jetzt mal den meisten Vertretern von Vereinen, da haben die jetzt auch nicht so Bock drauf. Und deshalb haben die sich Wege überlegt, wie man das fairer gestalten kann. Ja, also zum Beispiel vergeben viele Vereine mittlerweile ein Stadionverbot halt erst bei einer Verurteilung. Oder sie haben eigene Stadionverbotskommissionen, wo dann zum Beispiel auch das Fanprojekt und die Fanbetreuung drin sitzen und wo es dann auch vielleicht auch mal ein bisschen mehr um den Hintergrund des Vorfalls geht, beziehungsweise auch oft des Nicht-Vorfalls und wo die Leute auch ein bisschen was zur Person sagen können, ja, die dabei sitzen, die Menschen vielleicht kennen, über die da geurteilt wird ja im Ende. Ja. Also es wird differenziert und es wird nicht immer gleich mit der großen Keule gekommen. Und das passt den Innenministern nicht, weil, naja, im Umkehrschluss, die sagen halt, es gibt zu wenig Stadionverbote. Und was sie dabei aber halt eigentlich nie beantworten, und dazu gibt es ja sicher Daten, ja, führen denn mehr Stadionverbote zu mehr Sicherheit rund um den Fußball? Also zum Beispiel vor der WM 2006 gab es ja Stadionverbot für jeden Scheiß. Ja, Aufkleber aufs Klo geben, bei Rot über die Ampel gehen. Also das war ja damals wirklich so. Also können sicherlich die Leute, die damals dabei waren, bestätigen. Und war es damals beim Fußball dann sicherer als heute? Ich glaube, ganz ehrlich, wenn sie das mit Zahlen belegen könnten, dann hätten sie das auch gemacht.
Auf jeden Fall, ja.
Und naja, was de facto der Fall sein wird, ist, dass, naja, als Fan bist du ja jetzt erstmal mit dieser zentralen Stadionverbotskommission geschwächt, weil bisher gibt es bei Stadionverboten ja ein Anhörungsrecht und zumindest wenn das beim eigenen Verein läuft, dann kann man da halt auch mal kurz zur Geschäftsstelle fahren, setzt sich mit den Leuten zusammen, schildert den Fall und naja, wenn man zukünftig irgendwo, keine Ahnung, nach Frankfurt oder so fahren muss, dann kostet das halt Zeit und Geld, um zu dieser zentralen Stelle zu kommen, um da vorzusprechen. Und naja, 2 Sachen, die nicht jeder Fan hat, sind halt Zeit und Geld. Und wäre bestimmt auch digital möglich, aber es weiß auch jeder und jede, die mit Videokonferenzen arbeitet für manche Dinge, wenn man sich schon lang kennt, ey, super easy, kann man sich kurz besprechen. Für andere Dinge ist es weniger gut. Und da würde ich so eine Anhörung mal dazu zählen. Ja, und klar, das ist jetzt auch das große Ding, das groß öffentlich besprochen wurde, ist schon negativ genug, aber da gibt es schon noch andere Themen, die sie immer so durchklingen haben lassen in dieser Pressekonferenz. Eines war Online-Ticket, ja, das soll jetzt auch so ein Thema für eine Kommission sein, die sich da weitergehend damit beschäftigt. Und naja, also das wird sich wohl in irgendeiner Form geht es ihnen halt um personalisierte Eintrittskarten. Und da gibt es ja in Europa verschiedene Modelle für die Personalisierung, kann man nach Italien schauen, kann man aber auch in die Türkei oder Griechenland schauen, wo man so eine Kreditkarte teilweise braucht. Und ihr kennt es ja teilweise vom Europapokal und wie nervig das dann ist, weil man eben nicht mal noch schnell eine Karte weitergeben kann, weil irgendwie bis zu einem gewissen Datum registriert sein muss. Und ich wünsche da auch schon mal allen Fanclub-Vorsitzenden, wenn das irgendwann kommt, die sich um die Karten kümmern, viel Spaß. Also das wird ja ein absoluter absoluter Horrorjob dann. Und also abgesehen davon, dass das natürlich wieder so ein bisschen ein Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung ist, weil wenn plötzlich man noch monatelang später auf irgendeiner Liste nachschauen kann, ob ich da im Stadion war oder nicht, ja, finde ich ein bisschen seltsam, ja, dass man irgendwie 3 Monate später noch schauen kann, wer hat sich alles in einem 70.000 Personenstadion aufgehalten. Und es ist halt auch aus praktischen Elementen einfach scheiße, weil die Übertragbarkeit von Karten muss einfach gewährleistet bleiben. Und zwar nicht, damit sich irgendwelche Leute mit Stadionverbot reinschleichen. Ja, die sind ja den szenekundigen Beamten eh bekannt. Also die würden da ja eh auffliegen. Sondern einfach, ja, damit der Besuch von einem Fußballspiel auch noch kurz entschlossen möglich ist, dass man auch mal eine Karte weitergeben kann, wenn man krank wird, wenn man vielleicht auch kurz arbeiten muss, keine Ahnung, oder wenn der Hund krank wird. Also das, also personalisierte Karten finde ich ein ganz schwieriges Thema. Und ein zweites Thema, also nicht nur ganz schwierig, sondern das finde ich einfach komplett abzulehnen. Und ein zweites Thema war eben Technologie. Also so eine Erhöhung von Kamerastandards. Und da haben sie immer wieder von künstlicher Intelligenz geredet. Ja, also um das eben noch besser zum Einsatz bringen zu können. Und naja, also das bedeutet auch wieder, ja, wir werden jetzt quasi 90 Minuten nicht nur beobachtet, sondern systematisch ausspioniert. Ja, also dass die Kamera läuft, ist ja eh schon der Fall. Aber jetzt werden wir halt wie quasi von einem, ja, da sind wir wieder beim Feind, beim Spion. Jetzt werden wir dann auch noch von einem Computer durchanalysiert, der dann künftig unser Verhalten vorhersagen soll. Ja, also ne, das, die sagt dann, oh, die Person, die markiert ist, die bewegt sich vermutlich dorthin. Ja, wenn dies und das passiert, dann müssen wir vorsorglich schon mal dorthin zoomen. Ja, da geht es dann sicher auch viel um Nachverfolgung, wo jemand wieder auftaucht, wenn er unter einer Blockfahne verschwunden war. Und ja, das finde ich halt total eklig, wenn
das
ich denke.
Das hört sich so nach China an.
Ja, also ja, nach China oder Minority Report oder whatever. Ja, ja, also dass quasi jede meiner Bewegungen wird erfasst und verarbeitet.
Ja, so grob.
Und ja, dann andere Themen um Fußballstaatsanwälte ging es, ja, die dann bei allen Spielen im Einsatz sein sollen. Da ist dann der Schritt zum Schnellgericht und einer parallelen Rechtsprechung wahrscheinlich auch nicht mehr so weit. Keine Ahnung, ob es das an der Wiesn auch gibt. Ja, also da geraten ja auch mal Leute aneinander, wie wir gehört haben. Mhm. Und dann ja, haben sie halt auch noch über die Fanprojekte gesprochen. Und das ist, glaube ich, die einzige von den ganzen genannten Stellen hier, die eh schon unabhängig evaluiert wird. Also wurde mir zumindest mal erzählt, dass ich habe es jetzt nicht mehr selber nachgeprüft, so ehrlich bin ich. Und auch die einzige Institution, die Fans, jetzt vielleicht abgesehen von den Vereinen, wirklich auf Augenhöhe begegnet, ja, die interessante Angebote schafft, auch politischer Natur, ja, die Bildungsfahrten etc. anbietet. Und gerade deren Arbeit wird dann in Frage gestellt und impliziert, dass das Geld ja falsch angelegt sei dort. Und naja, da weiß man dann halt auch wirklich, aus welcher Wind der Richtung weht und wo es hingehen soll. Und ja, es wird ja auch ganz klar gesagt, dass es eine Kommission geben wird, die bei diesen Themen weiter am Ball bleibt und dass es weitere Treffen mit weiteren Entscheidungen geben soll. Also was jetzt kam, das wird noch nicht alles sein, was auf uns zukommt. Und da müssen wir uns als Fan auf jeden Fall jetzt schon Gedanken machen, wie wir uns wehren oder welche Möglichkeiten wir da allgemein haben.
Ja, voll. Und das Krasse ist, in dieser Kommission sollen dann lustigerweise noch Fans vertreten sein. Aber ganz ehrlich, da muss man sich halt echt fragen, wer soll sich denn da wirklich hinsetzen? Also die hauen ja die ganze Zeit aufs Maul in dem Gipfel und stilisieren halt auch Fußballfans zum Sicherheitsrisiko fast zu halben Kinderfressern hoch. Und dann wollen sie, dass wir irgendwie einen verdorrten Friedenszweig reichen. Also keine Ahnung, das ist fernab von jeder Realität, das ist so grob.
Ja, also ich persönlich muss jetzt sagen, ich bin ja sogar jemand, der meistens ein Fan von Dialog ist, auch mit Leuten, mit denen ich nicht so viele Schnittmengen habe. Wenn, aber da müssen schon die Umstände passen. Ich hoffe wirklich, dass es halt keine Fans gibt, die so wenig Selbstachtung haben, dass sie dieses Angebot wirklich annehmen.
Ja.
Und ja, also es ist einfach so, wer sich da hinsetzt, der braucht nicht glauben, dass er plötzlich Gesprächspartner ist, sondern die sehen uns weiterhin als Feind, nur dann halt als einen, der selbst legitimiert und abnickt, dass man ihm nach und nach seine bestehenden Freiheiten wegnimmt. Aber okay, Stuttgart-Spiel, God save the Kane. kommen wir wirklich zum Fußball. Jackel, schieß los, was sagst du zum Stuttgart-Spiel?
Ja, genau. Und schon ist der nächste Tag. Leider ist uns gestern die Technik abgeschmiert und wir müssen jetzt uns nochmal treffen und neu aufnehmen. Genau, Patti ist wieder gegenüber. Hallo?
Hallo, hallo.
Perfekt, alles klar. Wir wären gestern beim Stuttgart-Heimspiel stehen geblieben. Und genau, wir hatten zu Beginn eine Choreo. Ich fand sie sehr gelungen. Unter dem Motto Europapokal der Landesmeister 1974. Patti, warst du damals im Stadion?
Nee, da war ich noch mehr als flüssig. Da war ich wahrscheinlich noch nicht mal ein feuchter Traum.
ja.
Nee, aber war eine gute Choreo, fand ich.
Ja.
Klar, also der Anlass, logischerweise sicherlich, also es war ja der erste Europapokal der Landesmeister für unseren Verein und hat ja quasi so eine ganz große Ära jetzt nicht gestartet, weil vorher waren ja schon die Meisterschaften und alles und auch der Europapokal der Pokalsieger, aber ja, definitiv so ein Highlight der goldenen 70er beim FC Bayern.
Genau, das hätte ich auch gesagt, die goldene Ära so des FC Bayern, waren ja einige Legenden auch drauf auf der Choreo, wie der Beckenbauer, Breitner, Meier und Konsorten. Das Ganze wird dann mit einem Fahnenmeer in der Südkurve, wo sich halt dann die 1974 abgezeichnet hat. Und ja, ich glaube, der Ablauf rundum tipptopp, mir hat's gefallen.
Genau, hat gut geklappt, war eine große Choreo, viel Arbeit. Was mir dann hinterher aufgefallen ist, ich war kurz draußen Spenden sammeln. Also Choreo-Spenden. Ja. Und klar, jeder mag dann vielleicht heim und man mag nicht lange im Stau stehen oder ähnliches oder lang an der U-Bahn warten. Muss auch niemand einen Fuffi reinwerfen. Also was natürlich auch manche Leute machen, wo ich dann immer so fast ein bisschen ashamed, so dass das da jemand zu viel gibt. Aber
ja, ist echt krass,
50 Euro. Wenn viele Leute irgendwie so ein bisschen Kleingeld, so 2-3 Euro reinwerfen würden, das wird natürlich die Finanzierung von Choreos schon so langfristig auch sichern, weil das Ganze ist kein billiges Vergnügen, auch aufgrund verschiedener Sicherheitsauflagen, die man da halt erfüllen muss, was das Material etc. teurer macht, als man das jetzt vielleicht auf den ersten Blick glaubt. Und deshalb, wenn da jemand vor oder nach dem Spiel mal mit einer Spendendose dasteht, schmeißt ruhig 2-3 Euro rein. Das ist auf jeden Fall auch sinnvoll investiertes Geld.
Auf jeden Fall, genau so. Ja, genau. Und
vielleicht kann man dann an der Stelle auch nochmal quasi allen Helferinnen und Helfern beim Club Nummer 12, die sich da engagieren und da viele, viele Arbeitsstunden reinhauen. Nochmal, Daumen hoch, coole Arbeit, vielen, vielen Dank dafür.
Auf jeden Fall, vielen Dank. Genau, ja, und auch der Choreo, würde ich sagen, gehen wir gleich in den Spielbericht rein, oder?
Genau, man könnte vielleicht noch kurz den Umweg über den Südkurvenplatz machen, weil wir hatten das letztes Mal vergessen anzukündigen, aber diesmal gab es wirklich die Südkurventrikots. Dadurch haben die jetzt wahrscheinlich auch schon viele gesehen, selbst wer es noch nicht gekauft hat. Genau, also ein rot-weißes Trikot, auch so ein bisschen in der Tradition dieses 74er Trikots. Also meine Empfehlung wäre, holt euch das, dann haben wir immer mehr Leute bei uns in der Kurve, die ein Trikot tragen oder ein T-Shirt tragen, nach unseren Vorstellungen in Rot und Weiß, wie halt ein Bayern-Trikot aussehen sollte. Ja, das ist ja dann quasi auch so ein bisschen ein Zeichen an die Offiziellen, dass es genau das ist, was wir eben wollen.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, es wurden auch schon richtig viel verkauft und geht auch noch weiter. Also ihr habt immer noch die Möglichkeit, euch eins zu holen. Ja, zum Spiel selber habe ich jetzt gar nicht so viel. Ich fand es ganz okay, vor allem in der ersten Halbzeit. Ich musste oben vorsingen und ja, doch, es war schon ganz okay, glaube ich. Manchmal hat wieder der letzte Funke so ein bisschen gefehlt, hatte ich den Eindruck. Aber insgesamt, ja, es war ein klarer Sieg, war alles ungefährdet und ich glaube, es hat schon Spaß gemacht.
Ja, dafür, dass es so ein Traditionsduell war mit dem VfB, dass die im Gästeblock eigentlich auch meinem Eindruck nach gut Alarm gemacht haben mit schönen Liedern. Wäre cool gewesen, wir hätten noch eine Schippe draufgelegt, ein bisschen mehr. Das kam dann in der zweiten Halbzeit, finde ich, ne, wo dann auch also das muss man ja auch sagen, jetzt braucht man ja keinen Hehl draus machen. Wir als Bayern-Fans, jetzt, da hatten wir quasi dreimal in Folge nicht gewonnen und jetzt hat uns die Mannschaft da dann halt auch wieder ein bisschen mitgenommen auf dem Feld, als das dann Anfang der zweiten Hälfte so gut lief. Und dann hat man das auch gemerkt, wie die Kurve wieder ein bisschen befreiter war. Und
voll, ja.
Genau, das ist vielleicht was, wo wir uns zukünftig einfach auch so im Kopf ein bisschen weniger abhängig machen müssen, sondern halt einfach sagen müssen, ja, wir in der Kurve gehen voran und wir brauchen nicht unbedingt das auf dem Feld, dass es gut ist, sondern wir helfen vielleicht eher der Mannschaft auf dem Feld und pushen die, wenn es nicht so läuft. Nee, insgesamt zweite Halbzeit dann schon gute Stimmung. Ich bin zufrieden. Und
ja, ich auch doch.
Genau, und sonst braucht man da, glaube ich, jetzt auch nicht mehr viel dazu sagen.
Ich glaube ich auch. Zur Stimmung, glaube ich, sind wir ganz gut durch. Das Einzige war halt dann noch, klar, die Gedenkaktion zur Halbzeit für die Sonja. Das hat mir ja schon Anfang vom Podcast erzählt. Genau, da ging noch eine kleine Fackel für sie an.
Genau.
Und schwarze Folienstücke, genau.
Ja. Und ansonsten gab es noch
Spruchbänder gab es noch. Genau, ja. Da gab es dann zum einen ein Spruchband für das Kaffee Marat. Ja, Protect Café Marat, Burn Nazi Shit. Es gab nämlich Ende September einen Brandanschlag aufs Café Marat. Das ist eines der linken Freiräume in der Stadt und halt Anlaufpunkt für Münchner Antifas. Ja, genau, und der Brandanschlag war ja klar politisch motiviert und ja, da stehen wir natürlich solidarisch ein. Und ja, so Nazi-Scheiße wollen wir halt auf jeden Fall nicht.
Ganz genau. Also, und das ist ja auch, also muss man auch sagen, ist halt Glück, dass da, genau, dass nicht niemand was passiert ist oder so.
Genau,
es
ja.
hätte auch schlechter ausgehen können.
Auf jeden Fall, ja. Und ja, da stellen wir uns halt auch konsequent dagegen. Dann gab es noch ein zweites Spruchband. Multi-Club Ownership ist bekloppt.
Ja, gut.
Schönen Gruß geht raus. Also jeder und jeder von euch wird es ja mitbekommen haben, was Klopp jetzt, also wie er jetzt sein Geld verdient. Der Trottel ist halt jetzt einfach sogenannter Head of Soccer bei Red Bull. Ja. Und das ist eigentlich so krass, wenn man auch bedenkt, also dass der ja eigentlich schon noch für so einen ehrlichen Fußball stand und schon noch so Ikone war in Deutschland und irgendwie auch einen Personenkult um sich geschaffen hat. Ja, aber da hat anscheinend dann das Geld letztendlich irgendwo gesiegt und ich denke, viele, die ihn ja auch vergöttert haben, vor allem auch in Dortmund, ja, die werden jetzt nicht mehr ganz so viel von ihm halten und ich kann es einfach nicht nachvollziehen, was mit ihm da durchging.
Naja, und das Interessante, also worauf ja auch das Spruchband anspielt, ist, er sitzt da jetzt auch so ein bisschen wie die Spinne im Netz, ne?
Ja, genau.
Kann in alle Richtungen Fäden ziehen und dass dieses Red Bull-Netzwerk, ja, natürlich, ne, wenn die verschiedene Mannschaften in den gleichen Wettbewerben haben, wenn die sich gegenseitig die Spieler zuschustern, na, wenn man da auch ein bisschen Financial Fair Play-Regelungen vielleicht umgehen kann, etc. Ja, also das ist ja schon auch einfach eines der Grundübel des Fußballs, diese Multi-Club-Ownership.
Voll.
Ist natürlich ein schweres Thema, weil das viel mit wirtschaftlichen und rechtlichen Strukturen zu tun hat. Aber das ist schon was, wo man darauf hinweisen muss und dass dann jemand, der dann doch in diesem Business so ein bisschen noch für den ehrlichen Fußball in irgendeiner Form stand.
Der fand ich ihm auch, ja.
Dass der sich dann gerade mit so jemand einlässt, dass jetzt unabhängig davon noch, was Red Bull überhaupt mit in Leipzig veranstaltet hat, wie die sich, ja, wie das quasi eigentlich nur ein Marketinginstrument für einen Getränkehersteller ist. Ja, also machen die halt auch mit diesen Strukturen im Fußball einfach den Wettbewerb kaputt oder schaffen den unlauteren Wettbewerb. Und von daher, also ganz klar Daumen runter für Jürgen Klopp. Absolut unverständlicher
Move. Ich dachte wirklich, Er geht wirklich irgendwann wieder auf den Trainerposten, dass er halt, ja, jetzt, wie er gesagt hat, so sein Jahr mal einen Abstand braucht und dass man irgendwo dann wieder sieht, aber halt nicht an dieser Stelle. Also ja, voll nicht unterstützenswert. Der Typ, der ist sowieso unten durch. Ja, genau. Wir hatten noch ein drittes Spruchband. Das war auch nochmal ein Gedenkspruchband für einen Sepp, für einen Narben-Sepp. Das ist jemand aus der älteren Fanszene, der auch kürzlich verstorben ist. Auch hier nochmal unser herzliches Beileid.
Und ist vielleicht auch was man jetzt auch dadurch, dass wir halt doch in einer Kurve stehen, die jetzt halt Generationen überspannt, hat man jetzt natürlich nicht mehr mit jedem den direkten Draht. Aber dass es da noch so eine Grundgemeinsamkeit, also dass es da eine Grundgemeinsamkeit natürlich gibt und dass man, wenn dann halt aus den ehemaligen aktiven Kreisen jemand verstirbt, dass wir da auch kondolieren, ist, denke ich, eine ganz normale Sache des Anstands und auch des Zusammenhalts zwischen den Generationen.
Und somit wären wir, glaube ich, eigentlich mit Stuttgart eigentlich durch, ja, und wird dann eigentlich auch gleich in den Europapokal übergehen und zwar nach Barcelona. Wie fandest du es denn?
Barcelona, ja, also grobes Glück erstmal, dass wir in dem Stadion spielen dürfen.
Mhm. Weil voll geil, das Stadion.
Da kann man ja nicht so oft Fußball, oder konnte man jetzt nicht so oft Fußball schauen. Und was mir jetzt noch aufgefallen ist, früher wären zu so einem Spiel sicher 6-7 Busse gerollt.
Auf jeden Fall,
alleine von uns wahrscheinlich 2-3 und dann noch aus anderen Teilen der Fanszene. Aber ja, diesmal war es irgendwie ein Bus, der angereist ist. Klar, also ich bin diesmal auch geflogen. Lustigerweise tatsächlich, obwohl ich schon, wie oft, keine Ahnung, 6-7 Mal in Barcelona war, auch das erste Mal dort übernachtet. Die nehmen ja hier dein halbes Bein für eine Übernachtung. Aber so mal, vielleicht dann in dem Hinblick auch als Hinweis, man kann das Ganze mit dem Auto schon auch deutlich günstiger machen. Wenn die Flugpreise jetzt gerade mal vielleicht für ein Viertelfinale, Achtelfinale ein bisschen höher werden. Und ich finde es persönlich jetzt auch nicht ganz schlecht, wenn man ab und zu diese Europapokalkilometer auch nochmal so ein bisschen spürt. Ne?
Nee, voll, da bin ich voll bei dir. Aber ich denke mir schon, irgendwas hat sich da geändert. Weil auch vor allem so meine erste Zeit, wie ich so zum Fußball gekommen bin, und dann auch meine erste Europapokal-Auswärtsfahrt, das war gleich mit dem Bus nach Madrid oder eben auch immer auf die Insel mit dem Bus gefahren. Und das war damals eigentlich immer so das billigste Anreisemöglichkeit, aber wir leben ja irgendwo schon auch in Zeiten, wo es ja oft eben so Billigflugangebote gibt, die man dann halt auch wahrnimmt. Und die Buspreise sind ja im Gegensatz auch gestiegen.
irgendwo verstehe ich, dass sich das ein bisschen gedreht hat, obwohl ich auch jedem empfehlen kann, dass er den Landweg nimmt,
weil
es einfach nur geil ist.
Aber wir werden sicher auch mal wieder in Spanien spielen, im Viertelfinale, Halbfinale, wenn Schulfans sind oder so und wenn das Ganze toll ist und dann
auf jeden
einfach
Fall.
Schon vielleicht auch gerade mal an die Jüngeren, die Zeiten, wo wir immer über Land gefahren sind, nicht so kennen. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Und dann darf ich noch, also weil ich kenne zufällig eine 9er-Besatzung sehr gut, die mit dem Auto, also die quasi mit dem 9-Sitzer angereist ist, da darf ich noch ein Dankeschön an den aufmerksamen Busfahrer ausrichten, der gerade noch rechtzeitig Alarm geschlagen hat, als der Abschlepper im Anmarsch war. Dann wurde der 9-Sitzer noch last minute umgeparkt, hat Zeit und Geld gespart. Auch das ein Zeichen für einen guten Zusammenhalt in der Fanszene. Vielen, vielen Dank.
Danke, danke.
Genau. Ach, und sonst zum Spiel. Muss man natürlich sagen, Stadion habe ich schon erwähnt, ne? Ich habe da als Kind halt im Fernsehen angeschaut, wie Dieter Baumann bei Olympia Gold geholt hat. Also so daher war das jetzt für mich einfach, das war ein deutscher Läufer, hat dann so einen Zahnpasta-Skandal mit Doping etc. gehabt und ja, deshalb für mich, keine Ahnung, schon glückslos, weil ich halt doch auch irgendwie so ein bisschen Verbindung zu diesem Stadion noch zusätzlich habe, abgesehen davon, dass man halt immer gerne einen neuen Ground macht. Und was dem Stadion aber halt so ein bisschen fehlt, ist irgendwie ein Dach. Und wir haben es jetzt diesmal auch, also hast du selber gemerkt, im Gegensatz zu Birmingham, nicht geschafft, eine Trommel und ein Megafon ins Stadion zu organisieren.
Ja, das ist dann immer das killt halt dann natürlich.
Genau, und dann hast du so einen breiten Gästeblock. Ja,
gefühlt irgendwie 15 Reihen hoch, aber halt dafür die komplette Breite.
Genau, der Horizont hat sich schon fast wieder ein bisschen gekrümmt am anderen Ende vom Gästeblock. Und ja, dann geht die Koordination halt ein bisschen flöten. Wir singen dann oft zu schnell, es gibt ein bisschen Kanon. Gut, dass wir jetzt da keine Bäume ausreißen, das war mir vorher eigentlich schon bewusst. Da habe ich vorher erwartet, von dem her war ich jetzt nicht groß enttäuscht. Dann kommt noch der Spielverlauf dazu. Aber ich muss sagen, dafür, wir haben schon den Kopf oben behalten. Also da müssen wir uns jetzt nicht irgendwie eingraben dafür. Das war eigentlich ganz in Ordnung. Also so, weißt du, in der zweiten Hälfte, so der Wechselgesang mit Sara Perchettiamo. Also mit wie eine Droge.
Wie eine Droge, ja.
Ich gebe mein Herz für dich, hat nochmal gefetzt. Und ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen Ansichtssache, aber wie wir damals so 4-5 Mal Heißer Sand gesungen haben, das fand ich schon gut. Also das war halt so ein bisschen, ich habe gesagt, wenn wir das noch 3-4 Mal gemacht hätten, so mit den gleichen Song nochmal, da hätten wir dann am Ende, glaube ich, nochmal 100% Beteiligung im Gästeblock hinbekommen, weil da hat man schon gemerkt, da war so eine richtige Trotzreaktion drin. Ja, da unten läuft es jetzt gar nicht, aber wir machen jetzt nochmal was. Das kommt dann auf dem Feld auch nicht an und wahrscheinlich auch im Stadion, ne, dadurch, das geht halt nach oben raus. Aber ich fand, das war so ein echter Auftritt, wo man so den Kopf oben behalten hat. Gibt jetzt auch generell keinen Verdruss. Also in Barcelona, da kann man ja auch mal verlieren, ohne dass die Welt untergeht. Man hat hinterher gemerkt, die Mannschaft, die waren schon ein bisschen, wie nennt man das, harmoniebedürftig. Also, dass die sind über die Bande geklettert und richtig nahe hergekommen, als so nah es halt ging, was sie sonst ja eher selten machen. Und die haben, glaube ich, ein bisschen die Unterstützung gebraucht, haben sie dann auch bekommen. Was halt wichtig wäre, dass es im Europapokal jetzt ansonsten wieder besser läuft, weil
die Playoffs. Jetzt sieht es gar nicht so gut aus.
Nee, ja, gut, mit dem. Also so,
klar, es sind auch genug Spiele
genau,
und so.
Aber hast du dir mal die Simulationen angeschaut?
Nee, wie? Welche Simulation?
Also, quasi im Sinne von, was sagt, keine Ahnung, der Computer dazu, wer am Ende welchen Platz belegt und,
ach so,
und
okay,
wie viel Punkte man braucht, um unter die Top 8 zu kommen. Und da war jetzt in der letzten Simulation, die ich mir angeschaut habe, die hat uns jetzt auf 10 simuliert, aber wie gesagt, das ist ja alles, keine Ahnung, im Fußball läuft es doch nicht, wie der Computer sagt. Und aber was wahrscheinlich schon ungefähr stimmt, ist, dass man 16 Punkte braucht, um unter die Top 8 zu kommen. Eigentlich muss ich sagen, wenn ich mir jetzt die verbleibenden 5 Spiele anschaue, da muss ja unser Anspruch schon sein, dass wir eigentlich 15 Punkte holen und wenn es dann nur 13 werden, dann hoffen wir halt, dass die 16 auch wirklich reichen, weil sonst gibt es, glaube ich, in den ersten 9 Spielwochen nächstes Jahr oder in den ersten 10, 8 englische Wochen und dann wird's knackig.
Wird sehr knackig, auch vor allem im Geldbeutel.
Genau.
Ja, genau, okay, ja gut. Mei, dass man jetzt da gegen Barcelona auch verloren hat, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, wenn man bedenkt, dass die auch, Wochenende danach Real mit 4-0 abgefertigt haben. Also die spielen halt gerade einfach auch nur krass auf. Das, also
genau, also
ist dann schon mal okay.
Ich sehe da jetzt kein Problem drin und keinerlei Probleme hatte ich eigentlich auch für den Sonntag in Bochum erwartet.
Ja, und hier möchte ich eigentlich jetzt die Aufnahme beenden, weil es kocht mir hoch, du kannst es dir nicht vorstellen. Ja,
aber wir müssen trotzdem kurz vorher über das Spiel reden.
Ja, ich habe meine Wutrede, aber ja, wir reden über Spiel.
Alles klar.
Weil da muss ich eigentlich sagen, wir sind am Bochumer Hauptbahnhof angekommen, die Bochumer haben uns dort empfangen, haben ein paar Kaltgetränke genossen mit denen und dann sind wir halt da irgendwo zum Stadion. Eigentlich hat der Tag recht schön angefangen. Wir haben unsere ICE-Tour ausgemacht. Es hat bis dahin alles gut ausgeschaut, das Wetter hat mitgespielt und dann im Stadion fand ich es eigentlich richtig gut. Ja. Also auch im Vergleich zum letzten Mal.
Echt?
Doch, wirklich, weil ich habe gemerkt, dass wir viel mehr Menschen im Sitz, also weil wir ja wieder im Sitzplatzbereich waren, nach oben viel mehr Menschen mitgenommen haben.
Das ist krass, weil ich hatte jetzt, ich hab quasi keine Notiz, also wir haben 5-0 gewonnen, es war alles gut, wurden gastfreundlich empfangen, geil, schön mit dem Bochum und ein bisschen Zeit verbracht. Wir sollten mal wieder an einem Samstag dort spielen, wir haben die letzten 3 Male sonntags dort gespielt.
Ja,
gerade wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt montags noch Urlaub nehmen kann, ich würde halt gerne auch mal wieder abends länger auf 1-2 Bier dann in Bochum bleiben. Aber was ich mir tatsächlich notiert hatte, war, dass man schon so einen klassen Cut gemerkt hat. Also so, dass es im Sitzplatzbereich auch ganz verständlicherweise, weil es da natürlich auch einfach Leute gibt, die das Spiel anders verfolgen wollen als wir, da war schon ein Cut drin. Und ich fand jetzt zum Beispiel, dass es uns gar nicht so gut gelungen ist, irgendwie oft den ganzen Gästebereich mitzunehmen. Aber
nee, ja genau. Vielleicht nicht den ganzen, aber ich sag dir, im Gegensatz zum Vorjahr war das schon eine große Steigerung. Weil man doch vor allem phasenweise dann doch mehr Leute aktivieren konnte. Ich sag zu diesem Mal, ich war wirklich sehr zufrieden mit dem ganzen Auftritt.
Aber dann lassen wir das doch auch mal so stehen, weil im Endeffekt war es halt einfach ein normales Heimspiel, Auswärtsspiel ohne, also sondern bei unseren Freunden, als auch keine Rivalität oder irgendwie was so eine besondere Würze reinbringt. Und ja, wir mussten dann leider halt, wie gesagt, weil sonntags war relativ schnell weg und ich darf sonst immer die langen Rants machen, das überlasse ich jetzt mal dir. Mir ist es auch sauer aufgestoßen, aber ich glaube, du bringst es nochmal mit ein bisschen mehr Feuer.
Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu sehr ausfallen werde, aber es kann sich ja eh keiner vorstellen. Ein Freund hat mal nämlich gefunden, oder beziehungsweise ich habe jemanden gefunden, auf den ich wirklich gerne Kopfgeld aussetzen würde, wenn ich Geld hätte, aber ich habe keins. Denn eine Schmalzlocke sonnesgleichen hat wirklich dafür gesorgt, dass wir statt einer sehr humanen Ankunftszeit erst am Montag um kurz nach 6 Uhr am Münchner Hauptbahnhof ankommen. Der Grund dafür war, wir hatten Tickets für einen anderen ICE über eine andere Route nach Hause und dort war aber dann Schienenersatzverkehr. Gut, wir mit unserem Haufen, wir sind halt schon eine große Anzahl und das wäre dann nicht möglich gewesen. Heißt, wir müssen uns halt um Alternativen kümmern. Und wir wollten dazu eigentlich in Bochum noch ein Reisecenter, wir wollten halt schon, haben auch schon mit den Schaffner bei der Himmfahrt geredet, irgendwie, dass man schon ankündigt, wir möchten eigentlich eine andere Verbindung nehmen, die wir schaffen ab Essen, sodass wir auch trotzdem noch zu einer sehr guten Zeit zu Hause wären.
Also überhaupt zu Hause auch.
Ja genau, überhaupt zu Hause, ja. So, dann sind wir dort auch pünktlich angekommen in Essen. Ich habe jetzt ein bisschen was auslassen. Also in Bochum hatte das Reisezentrum zu. Die Schaffnerin konnte natürlich vom ersten Zug auch nichts machen. Wir dachten uns, okay, wir fahren jetzt nach Essen. Wir reden ganz nett mit den Schaffner. Wir setzen uns da rein und wir kommen heim. Also, dort angekommen, wir uns in den Zug gesetzt und dann wurde verhandelt. Dann gab es da einen Typen, der hat sich aber davon nicht abbringen lassen, dass er uns nicht mitnimmt. Knapp 3 Stunden wurde mit ihm diskutiert. Ganz ehrlich, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie der ausgeschaut hat. In der 3. Klasse hätte der kein leichtes Leben gehabt, wenn er in meiner Klasse gewesen wäre. Und ohne Scheiß, jeder, die Bullen, sogar seine Kollegen, alle wollten nur noch fahren, weil es gab ja keinen Grund. Aber O-Ton, er fürchtet sich um die Sicherheit. Alles klar, okay, dass aber genau diese Aussage, genau das, was er da abgezogen hat, jetzt eintritt, das hab ich halt überhaupt nicht verstanden. Und da hat er gezittert wie so ein kleiner Hund und versuchte, dass es mit so einem Lächeln überspielen, hat er halt überhaupt nicht geschafft. Naja, auf jeden Fall, glaube ich, war schon lange nicht mehr so wütend auf einen Menschen wie auf den. Und ja, eins muss man ihm ja lassen, er hat wirklich gewonnen, gell? Er hat so lange rumdiskutiert, bis dass er fast die Bullen dazu gebracht hätte, dass die mit nach München fahren. Und das hat er so lange diskutiert, bis er dann gesagt hat, naja gut, jetzt ist eh seine Schichtzeit vorbei, er kann uns gar nicht mehr heimfahren. Und in diesem Moment, also, da ging es halt dann rum, er wurde vom Bahnsteig eskortiert und ja gut, wir hatten halt die Arschkarte. Also gab es nur noch eine Alternative heimzukommen und das heißt, wir müssen jetzt irgendwie nach Köln und müssen mal den scheiß Nacht-ICE nehmen, der jedes Koffer fährt, der ewig rumscheißt, bis dass wir dann irgendwann früh morgens in München sind. Müller hat damals gesagt, wir brauchen mehr Urlaubstage. Ja gut, dass ich aber jetzt am Montag wegen Bochum einen scheiß Urlaubstag brauche, das hat er mir nicht gesagt. Ganz ehrlich, was soll denn der Scheiß?
Also, wenn sich die Hörerinnen und Hörer jetzt wundern, warum es vorher ein bisschen zerstückelt war, ich schneide alles strafrechtlich Relevante raus.
Ja, gut. Ich verstehe es ja auch, aber ich konnte es nicht anders in Worte fassen. Ich reg mich einfach auf über den Bastard. Okay, ja, also ja. Ja. Ich glaube, ich bin fertig. Wir sind erst sehr spät aus Bochum heimgekommen. Ich glaube, nicht nur mich, ich glaube, wir alle sind einfach krass sauer und es ist jetzt hinter uns. Ja. Patti, was hast du zu sagen zu dem Typen?
Ja, mei. Also ich glaube, dass er jemand ist, der wirklich diesem Gelaber von den Innenministern etc. Glauben geschenkt hat. Und ja. Er ist jemand, der hat zum ersten Mal Macht gespürt.
100 Pro. Und genau das wollte der. Ja. Nur das.
Und dann, die hat er ausgespielt. Und damit lassen wir es ab, bitte, weil mein Montag war fürchterlich. Und
ja.
Aber das Gute ist, Jackel, dadurch, dass wir jetzt quasi nochmal aufnehmen, jetzt können wir noch über den Mittwoch reden. Und das machen wir kurz.
Ja, voll. Das machen wir sehr kurz.
Zweite Pokal und den Mainz. Wir sind mit dem Bus angereist, wir sind ins Stadion. Der Auftritt war echt gut. Sowohl von dem, also wir waren ja auch hier Hattrick, Jamal Musiala und wir waren ja.
Brutaler Typ, oder?
Geil.
Also, das merkt man schon, wenn der spielt.
Ja, geile Moves. So also, das macht richtig Spaß zuzuschauen, aber waren quasi ab Minute 1. 1-0 vorne, Stimmung, erste Halbzeit fand ich richtig gut, zweite Halbzeit fand ich, ist ein bisschen abgeflacht, weil halt auf dem Feld halt alles gegessen war und es war dann halt auch am Mittwochnacht und naja.
Ja, ich glaube, unsere Stimmung war jetzt selber auch nicht die beste, gell, dass es natürlich auch passiert ist mit dem Podcast.
Meine persönliche Stimmung war natürlich auch ein bisschen im Keller dadurch, dass die Technik da abgeschmiert ist, aber okay.
Aber der Bayern-Sieg hat hochgezogen.
Genau. Und vielleicht reicht es dann auch zu Mainz-Spiel mal.
Ja, nee, ich glaube auch. Also ich hätte nicht mehr. Also es war ja klarer Sieg, mit dem man vielleicht, wenn man so ehrlich ist, auch ein bisschen gerechnet hat. Und ja, gut. Jetzt sind wir eine Runde weiter und schauen wir halt, was am Sonntag die Auslosung hergibt.
Genau. Hoffentlich ein Heimspiel.
Ja, hoffentlich ein Heimspiel.
Genau. Ansonsten, wie gesagt, nochmal der Hinweis, es wird auch diesmal wieder das Südkurven-Trikot am Südkurvenplatz zu erstehen geben. Wer es noch nicht hat, kann gerne vorbeikommen. Und ich würde ansonsten sagen, Servus, ihr Bayern, ciao, ciao und goodbye. Hast du noch was, Jackel?
Ich glaube, ich bin bei dir. Also ich würde auch genauso ciao sagen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.
Okay, arrivederci.